dann den 17. Vers. Johannes 15, ab Vers 9. So wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters halte und in seiner Liebe bleibe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Das ist das Thema von heute.
Ich erinnere mich noch gut an eine Musikfreizeit im Jahr 2003 in Österreich. Da waren wir noch gar nicht verheiratet, hatten auch noch keine Kinder. Da waren wir auf der Freizeit unterwegs und hatten in der ersten Woche ein Musical einstudiert, das wir dann in der zweiten Woche an 5 verschiedenen Orten aufgeführt haben. Der Missionar dort, das war ein Gemeindegründer, und er hatte intensiv für diese Musicalabende auch eingeladen, hatte einen sehr großen Freundeskreis. Und das Spannende war, wir hatten dort gar kein Freizeitheim, wie es vielleicht sonst für Freizeiten üblich ist, wo man gemeinsam wohnt, sondern wir haben in dem recht großen Haus vom Missionar gewohnt mit 30, 35 Leuten. War das durchaus eine Herausforderung. Leute, die sich auch vorher gar nicht gekannt haben. Und ihr könnt euch so vorstellen, auch auf so engem Raum, wenn man da zusammen lebt, zusammen auch was einstudiert und vorbereitet, das hat durchaus Potenzial für Reibereien oder vielleicht auch Unstimmigkeiten im Miteinander. Aber wenn ich zurückdenke an diese 2 Wochen, ich kann mich nicht an irgendein böses Wort oder irgendwie dicke Luft im Miteinander erinnern. Es war eine sehr schöne, sehr harmonische und friedvolle Zeit dort gewesen. Und das, obwohl die Tage doch sehr gut gefüllt waren, sehr anstrengend auch waren mit Üben eben und Vorbereiten. Und ich habe mich gefragt, was war denn so ein bisschen vielleicht das Geheimnis auch dieser tollen Atmosphäre? Denn ich glaube, es kam nicht von ungefähr, dass wir so eine gute Zeit dort hatten. Als ich nachgedacht hatte, oder mir ist auch aufgefallen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemand erlebt, der so eine Liebe ausgestrahlt hat im Miteinander in dieser Gruppe wie der Missionar, der dort gewirkt hat. Es war so anregend, so ermutigend, so eine Wärme, die er weitergegeben hat. Das war etwas ganz Besonderes, so einfühlsam, sehr zuvorkommend, genauso auch seine Frau. Und ich glaube, das war das oder einer dieser Schlüssel, das so beeindruckend war, so wirksam sich auch auf die ganze Gruppe irgendwo übertragen hat, dass wir da so ein gutes Miteinander haben konnten. Dieses Erlebnis war ziemlich einmalig für mich, so was zu erleben. Und es hat mir gezeigt, welche positive Auswirkungen es haben kann, wenn Menschen von der Liebe Gottes wirklich durchdrungen sind, bis ins Tiefste hinein. Und ich habe gemerkt, die Liebe, die macht den Unterschied. Die Liebe macht den Unterschied. Das haben wir schon gehört, soll auch heute unsere Überschrift sein. Und wir fahren dazu fort im ersten Petrusbrief. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, 1. Petrus 1, die Verse 22 bis 25 wollen wir lesen. 1. Petrus 1, 22 bis 25. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Petrus erklärt uns im heutigen Bibeltext nun drei Rahmenbedingungen von genau dieser besonderen Liebe Gottes. Das erste wird sein, dass wir uns anschauen, was uns zur Liebe befähigt und insbesondere, was uns zur Bruderliebe auch befähigt. Das zweite wird sein, wie sieht die Bruderliebe in der Praxis aus? Und das dritte ist, was ist der Motor, der Antrieb, was diese Liebe in uns wachhält? Wir starten mit dem ersten Punkt, was uns zur Bruderliebe befähigt. Petrus, er beginnt hier in Vers 22 zunächst mit einer Feststellung und erklärt, was im Leben der Briefempfänger von diesem ersten Petrusbrief bereits stattgefunden hat. Er sagt hier, ihr habt. Da ist also etwas in der Vergangenheitsform, es ist schon etwas passiert, und zwar Folgendes. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt. Und sich der Wahrheit im Gehorsam zu unterstellen und Reinigung im Herzensinneren zu erfahren, ist im Prinzip eine gute Zusammenfassung von dem, was die Bibel unter einem rettenden Glauben versteht. Jeder Mensch, der zu Gott umkehrt, er braucht sowohl Reinigung von seinen Sünden als auch den Glauben an die Wahrheit des Evangeliums. Ohne diese Voraussetzungen gibt es keine Wiedergeburt, kein Neugeborenwerden durch den Geist Gottes. Und die Empfänger dieses Briefes, die hatten genau diese Wiedergeburt durch die Reinigung ihrer Seelen, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit des Evangeliums in ihrem eigenen Leben erfahren. Sie waren neugeboren, sagt Petrus auch in Vers 23. Und genau dieses Wunder blieb nicht ohne Auswirkung, sondern es führte zu einer herzlichen Liebe im Miteinander dieser Gläubigen. Zu einer Liebe, die frei war von Heuchelei und Unaufrichtigkeit. Mitten in ihrer schweren Verfolgung, in ihrer Trübsalzeit, die sie eigentlich durchmachen mussten, war das Band der Liebe etwas, das sie ganz stark zusammengehalten hat, ein verbindendes Element. Das hatte sie stark gemacht in ihrer schweren Not, in ihren Leiden, dass sie sich untereinander mit ungeheuchelter Liebe begegnet sind. In dieser Gemeinschaft, in die Petrus hier schreibt, erfüllte sich also genau das, was Jesus sich von echten Nachfolgern wünscht, nämlich, dass die Liebe untereinander das Erkennungsmerkmal der Gläubigen sein soll. Erinnert euch an Johannes 13, Vers 35, wo Jesus das selber sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr theologisch richtig ausgerichtet seid. Nein, wenn ihr viel im Reich Gottes bewegt. Nein, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran sollen die Jünger Jesu zu erkennen sein. Warum? Weil diese Bruderliebe etwas völlig Exklusives und Außergewöhnliches für Gläubige ist. Die Bibel macht wiederholt deutlich, dass ein unbekehrter Mensch weit davon entfernt ist, echte Liebe zeigen zu können. Schon zu den Pharisäern musste Jesus sagen in Lukas 11, Vers 42, wehe euch Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet, aber das Recht und die Liebe Gottes umgeht ihr. Die Pharisäer sorgten sich also um die winzigsten Einzelheiten einer äußerlichen Religion. Alle Gesetze mussten pingelig genau eingehalten werden, vor allem noch die Gesetze, die sie noch obendrauf gebaut haben. Darin waren sie Fachmänner, ohne aber darauf Wert zu legen, wie es wirklich in ihrem eigenen Herzen zugeht. Die Anwendung von Gottes Liebe in ihrem Leben und in ihrem Handeln, die klammerten sie völlig aus. Und daher war ihr ganzes frommes Treiben eigentlich völlig wertlos, völlig am Ziel vorbeigeschossen. Und sie konnten es auch gar nicht anders, weil sie Gottes Liebe eben nie erkannt hatten und in ihrer Selbstgerechtigkeit auch die leibhaftige Liebe Gottes, das war Jesus, der vor ihnen stand, den hatten sie auch abgelehnt. Den haben sie schließlich ans Kreuz gebracht. Und wer Gott und seine Liebe nicht an sich ranlässt, der wird auch nie in der Lage sein, echte Liebe weitergeben zu können. Aber wer sich retten lässt von diesem liebenden Gott, indem er die rettende Wahrheit des Evangeliums annimmt, der darf durch die Wiedergeburt ein neues Leben empfangen, das ihn fähig macht zu einer übernatürlichen Liebe, die nicht aus uns herauskommen kann. Das heißt, Gott hat uns bei der Wiedergeburt nicht nur gereinigt von unseren Sünden, von unserem alten Leben, von den Hypotheken der Vergangenheit, sondern er hat uns auch für die Gegenwart und für die Zukunft etwas völlig Neues in uns hineingelegt, das wir jetzt als Errettete weitergeben dürfen in unsere Umgebung hinaus. Denn es ist, wie Römer 5, Vers 5 sagt, die Liebe Gottes, die ausgegossen wurde in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Hier bei der Wiedergeburt wurden wir also fähig gemacht und ausgestattet mit einer Liebe, die kein Mensch von Natur aus hat, weil sie aus Gott kommt und eben nicht aus den menschlichen Kräften entspringt. Die große Frage ist nun, wie sieht diese göttliche Liebe nun ganz konkret verwirklicht in unserem Alltag aus? Das wollen wir uns im nächsten Punkt anschauen. Was macht diese Liebe aus? Wie sollen wir einander lieben? Unser Bibeltext zeigt uns dazu zumindest drei Merkmale dieser Liebe auf, auch in Vers 22 am Ende. Die Liebe soll erstens ungeheuchelt sein, sie soll inniglich sein und sie soll aus reinem Herzen kommen. Schauen wir uns diese Merkmale genauer an. Das erste ist ungeheuchelte Liebe. Im Wissen um die Gefahr der Heuchelei schrieb schon der Apostel Paulus an die Römer, dass sie eine ungeheuchelte und aufrichtige Liebe untereinander pflegen sollten. Römer 12, Vers 9 ermahnt er sie dazu. Und in den ganzen Versen danach führt er das noch ein bisschen aus. Also es lohnt sich dort auch mal noch ein bisschen näher reinzuschauen, Römer 12. Und ich lese da mal noch ab Vers 10. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. In Vers 13 geht es dann weiter. Helft den Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine und macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Vers 15 gehen die Praxistipps noch weiter. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. haltet euch nicht selbst für klug und vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Das ist also eine riesige Latte eigentlich an Dingen, die unser Leben bereichern dürfen durch die Liebe Gottes. Und wenn wir uns das alles zu Herzen nehmen, oder zumindest mal in einem Punkt anfangen, dann haben wir genug Material für die nächste Zeit. Ich finde es da immer wieder großartig, wie ganz erfrischend konkret Gottes Wort an dieser Stelle ist. Gott lässt uns nicht im Unklaren, was Liebe bedeutet, sondern wir finden sehr viele ganz praktische Details, die uns helfen, Gottes Liebe in unserem Alltag wirklich anwenden zu können. Wenn wir nur nicht immer so schnell die Dinge wieder vergessen würden. Oder vielleicht sogar verdrängen, auf die Seite schieben, was Gott uns hier in seinem Wort offenbart. Und wie schön wäre es, wenn wir uns da auch immer wieder gegenseitig ermutigen, gegenseitig helfen, uns an das erinnern, was Gott durch seinen Geist hier in seinen Worten praktischen Tipps für unser Leben parat hat. Er möchte eine Liebe, die echt, die authentisch ist, die dem anderen nichts vorheuchelt, sondern die frei ist von jeder Schauspielerei. Das war der erste Punkt hier in Vers 22 zu dieser Liebe. Mit dem zweiten Merkmal, beharrlich, inniglich, auch in Vers 22, spricht Petrus eine Liebe an, die sich mit Intensität um den anderen kümmert und sich um ihn bemüht. Eine Liebe, die notfalls bis zum Äußersten geht, um dem anderen zu vergeben, um ihn nicht zu verlieren, um sogar Sünde unter Gläubigen zuzudecken. Petrus greift genau diesen Punkt, nämlich ein paar Kapitel weiter nochmal auf, in Kapitel 4, Vers 8. Da sagt er im ähnlichen Zusammenhang: Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Das heißt, sie sieht über Fehler der anderen hinweg. Also genau das, was uns selber niemals in den Sinn kommen würde. Wir würden von uns aus nie auf die Idee kommen, also wenn ich von mir ausgehe. Wir suchen stets nach Vergeltung, nach Rache, wenn uns irgendjemand gegen den Karren gefahren ist. Aber Gottes Liebe kennt hier andere Methoden, möchte ein anderes Verhalten in uns einpflanzen und verwirklicht sehen. Und dafür ist, glaube ich, das dritte Merkmal ganz entscheidend, damit dieser Schritt funktioniert. Petrus nennt es hier die Liebe aus reinem Herzen. Ich glaube, es ist so wichtig hier zu sehen, dass diese starke Liebe nicht aus einer krampfhaften Anstrengung von mir heraus passiert. Auch nicht aus dem Einhalten von Vorschriften oder Gebotskatalogen, die wir versuchen irgendwie einzuhalten, sondern es geht um eine innere Einstellung, sagt Petrus. Es muss aus unserem Herzen herauskommen, einem Herzen, das reine Motive hat und sich immer wieder auch korrigieren lässt und helfen lässt von Gott persönlich. Denn Liebe ist schließlich eine Frucht, ein Ergebnis des in uns wohnenden Heiligen Geistes. Er will diese Liebe in uns bewirken. Auch dadurch ist schon klar, wie sinnlos jede eigene Liebesanstrengung aus uns heraus ist. Sie muss immer scheitern. Das viel Bessere ist deshalb, wozu Paulus an dieser Stelle, wo er von den Früchten des, von der Frucht des Geistes redet, uns auffordert. Er sagt dort in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist. Wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und es ist dort ein ganzer Katalog an Dingen, die wir eben nicht tun sollen, aber die erstmal das ganz normal Menschliche sind, aus der Sünde heraus. Und diese Dinge, sagt ihr, könnt ihr nur lassen, wenn ihr im Geist wandelt. Und wenn wir im Geist wandeln, das führt er dann ein paar Verse weiter aus, ab Vers 22, dann entstehen mindestens diese 9 Merkmale in unserem Leben, die er hier nennt. Die Frucht des Geistes, sagt er dort, Galater 5, 22, aber ist, und er fängt hier mit dem Wichtigsten an, die Liebe, die Freude, der Friede, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Rücksichtnahme und die Selbstbeherrschung. Und er sagt weiter, gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Schöne Übersetzung hier auch von der neuen Genfer Übersetzung. Ich glaube, genau diese Abhängigkeit von diesem Herrn, dieses sich auf Schritt und Tritt bestimmen lassen vom Geist Gottes, ist hier das Entscheidende. Und das wird in uns diese Liebe reifen lassen, zu der wir von uns aus niemals fähig sind, aber zu der Gott uns dennoch berufen hat in dieser Welt. So wie Jesus eben in seiner Abschiedsrede zu seinen Jüngern gesagt hat, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und vielleicht habt ihr auch schon ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie bei mir. Wir können, wenn wir mit Ungläubigen im Gespräch sind, oftmals viel über Gott und unser Christsein erzählen. Und es ist sehr wichtig und sehr gut. Aber ich glaube, es ist immer wieder sehr entscheidend, dass sie in unserem Leben das Gesagte auch unterstrichen sehen. Dass unsere Liebe, unser Umgang genau das widerspiegelt, was wir mit unseren Worten gesagt haben. Denn was Ungläubige anzieht, was sie beeindruckt, ist, wenn sie eine aufrichtige Liebe zu spüren bekommen, im positiven Sinn spüren, erleben dürfen. Eine Liebe, die wir insbesondere auch unseren Geschwistern im Glauben schulden. Denn immer da, wo wir als Gläubige in einer liebevollen Art und Weise miteinander umgehen, die der Welt draußen eigentlich völlig unbekannt ist, da wird doch die Gemeinschaft der Heiligen anziehend. Da wird es etwas ganz besonders Begehrenswertes. Weil nur dann auch die Auswirkungen der Heiligkeit Gottes und seiner Liebe wirklich zu spüren sind. Wir können deshalb, glaube ich, auch als Gemeinde Jesu hier in Basel und auch in der ganzen Welt, es gilt für alle, nur dann Zeichen der Hoffnung setzen, wenn wir es unterlassen, uns als Gläubige das Leben schwer zu machen, uns gegenseitig mit Dingen belasten oder über Themen streiten, die Gott eigentlich gar nicht so hochhebt. Und ich habe schon mit so vielen Gemeindeleitern Austausch gehabt, und ich merke, fast alle kämpfen mit denselben Problemen. Es gibt kaum eine Gemeinde, die nicht von Streitereien, Spaltungen, Auseinandersetzungen und Trennungen zu berichten hätte. Und es nicht vor 50 oder 100 Jahren, sondern in sehr naher Vergangenheit. Und oft kämpft man bis heute noch mit den Nachwirkungen, vielleicht auch manchmal mit dem falschen Versuch, irgendwie Gras drüber wachsen zu lassen. Wie viel mehr brauchen wir auch deshalb solche Aufforderungen zur Bruderliebe, wie sie uns Petrus hier heute Morgen liefert? Ich lese den Vers 22 hier nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt es, ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Was Petrus hier sagen will, ist, seid doch bitte nicht so dumm und geht am Wesentlichen eurer Errettung vorbei. Ihr seid doch alle aus demselben Holz geschnitzt. Ihr habt dieselbe Reinigung nötig gehabt. Ihr habt dieselbe Wiedergeburt durch den Geist Gottes erfahren in eurem Leben, durch euren Glauben an das Evangelium. Also ihr habt dieselbe Ausgangslage, dass ihr euch jetzt als Gläubige eine Liebe entgegenbringen könnt, die ihr nicht aus euch selber produzieren könnt. Und deshalb sagt Petrus, Abmarsch. Los geht's, fordert Petrus uns auf. Tut es jetzt auch bitte und hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Und er schreibt es nicht als Vorschlag, als Idee, als Diskussionsgrundlage. Er schreibt es als Befehl, als Aufforderung. Ihr sollt lieben. Und ich sage das zuallererst mir selber an dieser Stelle. Denn hier in meinem Herzen muss diese von Gottes Geist ausgegossene Liebe endlich freigelassen werden, endlich ausströmen dürfen und nicht immer wieder länger durch meinen egoistischen, selbstsüchtigen Lebensstil zurückgehalten werden. Wie oft stehe ich mir da doch selber im Wege? Blockiere es, dass Gottes Liebe durch mich hindurchfließen kann. Und ich merke deshalb, dass dieses Wandeln im Geist jeden Tag neu von uns erfasst werden muss. Jeden Tag müssen wir es neu durchbuchstabieren. Denn wir haben es gehört, wahre Bruderliebe geht von Gott aus. Dort ist die Tankstelle. Da müssen wir uns immer wieder hin ausrichten, auf Christus und sein Erlösungswerk schauen, uns von seiner Liebe beschenken lassen. Einen besseren Antrieb wird es in unserem Leben nicht geben. Um diese Bruderliebe endlich umzusetzen und immer mehr von der Theorie in die Praxis zu kommen. In den nächsten drei Versen, also in Vers 23 bis 25, spricht Petrus nochmal genau von dieser Tankstelle der Liebe Gottes, womit eben sein lebendiges Wort gemeint ist. Das wird unser dritter Punkt noch sein, was uns zur Bruderliebe antreibt und was unser ständiger Motor sein soll. Ich lese nochmal die drei Verse, das, was wir in Erinnerung haben. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Ähnlich wie Vers 22 beginnt auch dir dieser Vers 23 mit dem Wunder der Wiedergeburt. Warum? Petrus konnte es gar nicht oft genug betonen, welche verändernde Kraftquelle in uns gelegt wurde, als wir wiedergeboren wurden und fähig gemacht wurden zu dieser außergewöhnlichen Bruderliebe. Wie oft unterschätzen wir es vielleicht sogar als Gläubige, welch radikaler, lebensverändernder Einschnitt die Wiedergeburt in unser Leben hineingebracht hat. Paulus nennt es ja nicht umsonst eine Neuschöpfung in Christus. Da ist etwas ganz Neues geschaffen worden. Wir sind eine neue Kreatur, heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17. Eine neue Kreatur mit einem neuen Betriebssystem. Einem Betriebssystem, das nicht aus der Vergänglichkeit dieser Weltzeit kommt, sagt Petrus hier in diesen Versen, sondern es kommt aus dem unvergänglichen Samen des ewig bleibenden Wortes Gottes. Petrus macht mit dem Beispiel des Samens hier deutlich, dass im Gegensatz zu einem irdischen Vater, dessen vergänglicher Same zur Geburt eines Menschen führt, die geistliche Geburt aus unvergänglichem Samen hervorgeht. Und deshalb ist dieses aus dem Unvergänglichen Geborene auch etwas Ewiges. Das neue Leben ist nicht mehr vergänglich, weil es eben das Produkt nicht eines vergänglichen oder verweslichen Samens ist, sondern es entspringt dem unverweslichen Wort Gottes. Denselben Gedanken unterstreicht dann Petrus nochmal mit einem Zitat aus Jesaja 40, Vers 6, was er in Vers 24 dann noch ausführt, mit dem Gras, mit den Blumen, die verdorren. Und er zeigt dort einfach auch diesen biblischen Grundsatz nochmal auf, der die Vergänglichkeit des Lebens beschreibt. Und er sagt, genau wie der menschliche Same, so verdorrt auch das Gras, so vergehen die Blumen, die heute noch geblüht haben. Nur eines, das vergeht nicht. Das bringt hier dieses Wort aber in Vers 24 so schön zum Ausdruck, wenn man diese Verse liest. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Wie schön. Darauf können wir uns verlassen. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Ähnlich sagte es ja auch Jesus schon in Matthäus 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sie werden nicht vergehen. Das ist das Ermutigende. Diese Verse, wie sie es zeigen, welche enorme Kraft Gottes unvergängliches Wort bis heute besitzt. Es schafft neues Leben. Es vollzieht Neugeburten an vergänglichen Menschen, damit auch sie teilhaben können an den ewigen Dingen, die Gott für uns bereithält. Und auf das Thema der Bruderliebe nochmal angewandt, heißt es, dass wir teilhaben dürfen an Gottes übernatürlicher Liebe, liegt eben darin begründet, dass wir durch Gottes unverwesliches Wort in die Ewigkeit hineingeboren worden sind. So wie Paulus in Kolosser 1, Vers 13 sagt, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das fasst es nochmal schön zusammen. Versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist unser neuer Stand. Da sind wir hineingeboren. Denn eine übernatürliche Liebe muss schließlich einem übernatürlichen Leben entspringen. Genau das dürfen wir genießen, wenn wir Jesus nachfolgen als Gläubige. Gottes ewige Liebe strahlt jetzt schon heute in mein irdisches Leben hinein und bringt ein Stück Himmel auf diese Erde. Und ganz besonders dort, wo wir diese großartige Liebe nicht nur für uns behalten, sondern wo wir zu Kanälen dieser Liebe Gottes werden, da wird unser ganzes Umfeld damit erfasst, infiziert auf eine gute Weise von dieser gewaltigen Liebe Gottes. Die Liebe macht den Unterschied. Lasst uns das heute Morgen festhalten. Die Liebe Gottes macht den Unterschied. Eine Liebe, die nicht aus uns selber kommt, sondern die wir, wie wir hier gelesen haben, uns durch die Wiedergeburt geschenkt worden ist, die uns nun befähigt, unseren Nächsten wieder zu lieben. Und zwar in einer Weise, die frei ist von Heuchelei. Eine Liebe, die aus reinem Herzen kommt, die sich mit Intensität um den anderen bemüht. Und wir haben gesehen, dass Gottes Wort der Motor ist, das immer wieder in die Gänge bringt, immer wieder das Wesentliche aufzeigt und an Gottes Liebe erinnert, Gottes Liebe in uns freisetzt. Diese göttliche Liebe, sie macht auch genau den Unterschied, der spürbar das Miteinander unter Geschwistern in einer Gemeinde erwärmt und aufblühen lässt. In solch einer Gemeinschaft, wo diese beschriebene Liebe hier gelebt wird, da hält man sich gerne auf. Da ist man gerne mit dabei. Da erlebt man ein Stück Himmel schon hier auf Erden, mitten in dieser verdorbenen und vergänglichen Welt. Ich glaube, hier dürfen wir uns auch immer wieder selber fragen, ist diese Liebe auch bei uns zu spüren, in unserem Miteinander, in unseren Begegnungen, in unserem gemeinsamen Reich Gottes bauen hier in Basel? Möge Gott es schenken, dass wir diese Liebe untereinander immer mehr praktizieren, so wie es die Gläubigen damals in Kleinasien auch getan haben. Denn dann kann Gott diese liebevolle Einheit von uns Gläubigen gebrauchen, um einer verlorenen Welt Gottes Retterliebe vorzuleben, damit sie die Notwendigkeit der Errettung dadurch sehen, in ihrem Leben hat sich etwas verändert. Sie haben etwas, was uns noch fehlt. Wäre das nicht schön, solche Auswirkungen live mitzuerleben, nur weil wir als Geschwister der Gemeinde Basel-Hollee uns so sehr achten und so sehr lieb haben. Bist du, bin ich bereit, dass wir immer mehr zu diesen Kanälen der Liebe Gottes werden, die unsere Umgebung auf Christus hinweist. Ich lade euch ein, noch einen kurzen Moment der Stille zu haben, und nochmal jeder für sich über das Gehörte kurz nachzudenken, so ein paar Minuten. Gott im Stillen, nicht laut, sondern jeder für sich Antwort zu geben. Ich schließe dann gleich mit einem Gebet ab. lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass wir deine Liebe kennenlernen dürfen. Danke, dass wir sie ganz besonders sehen dürfen, wenn wir Jesus anschauen und sein Werk, das, was er für uns getan hat. Danke für dieses Wunder der Wiedergeburt, das jeder von uns erleben darf oder schon durfte, wenn wir uns dir hinwenden im Gehorsam, wenn wir uns reinigen lassen von dir. Danke für dieses Geschenk, dass wir nun auch ausgestattet sind mit dieser übernatürlichen Liebe, die nur du schenken kannst. Und wir wünschen sie uns so sehr, es ist etwas so Bereicherndes, von dieser Liebe erfüllt und bewegt zu sein. Ja, und doch merken wir, Herr Jesus, wie oft wir uns selber im Wege stehen, wie oft unser Egoismus, unsere Selbstsucht uns daran hindert, auch diese Liebe ja erstmal selber zu erfassen und dann auch weiterzugeben. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir immer mehr verstehen, was es heißt, im Geist zu wandeln, von dir abhängig zu sein und von dir bewegt zu werden, angetrieben werden von deiner Liebe. Schenk, dass das in der neuen Woche ja noch viel mehr so sein darf, dass wir immer wieder neu dich anschauen und über dein Werk staunen, von deiner Liebe uns immer wieder neu füllen und beschenken lassen. Danke, dass du nie aufhörst, uns zu lieben und dass du uns auch fähig gemacht hast, einander zu lieben, unsere Mitmenschen zu lieben. Danke, Herr Jesus, für deine große Tat auf Golgatha, für dieses größte Wunder an Liebe, das je passiert ist. Amen.